Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR1 Leute, heute Vormittag mit Professor Yoo Se Lee. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie leiten das Zentrum für Koreanistik an der Uni in Tübingen. Ganz kurz zu Ihrem Namen. Lee ist der Nachname.
Ja.
Und Yoo Se hat wahrscheinlich auch eine Bedeutung, oder?
Genau, heißt, also das sind sino-koreanische Wörter, das wird im chinesischen Charakter geschrieben. Yu bedeutet sein und Se bedeutet tragen. Ja? Hat jetzt keine lyrische oder literarische Bedeutung, wie bei vielen anderen. Yu ist in der Familie vorgegeben, also in meiner Generation müssen alle jetzt Yu sein. Die Generation von meinem Vater hat immer einen Vornamen, Dong und so weiter. Ja. Und daher war Yu vorgegeben und sie haben sie dann dazu gefügt.
Ja, in den Namen steckt ganz viel Historie drin. Das erleben wir ja auch auf Nordkoreas Seite mit der Dynastie, mit der Kim-Dynastie. Aber da ist es ja so, dass da dann komischerweise der Nachname vorne steht. Warum das?
In ostasiatischen Tradition ist es so, dass die Nachnamen immer vorne stehen. Ja? Mhm. Und dann die zwei Silben, Vornamensilben dahinter in Korea. Aber im Europäischen haben die jetzt versucht, die Nachnamen nach hinten stellen, nach europäischen Gebrauch, damit sie das besser einordnen kann. Aber inzwischen ist es so, dass in den Medien, in den Pressen und so weiter, das mehr respektiert wird, dass die ihre Vornamen vorne Familiennamen vorne tragen und so werden die auch genannt.
Okay, und Sie haben sich quasi eingedeutscht mit Ihrem Namen.
Genau, so könnte man das sagen.
Und wir hören viele Nachrichten aus Nordkorea. Die neueste Schlagzeile über den nordkoreanischen Machthaber. Er will Papst Franziskus einladen. Packen wir das unter typische Propaganda oder was ist das?
Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Man muss sehen, wie das jetzt natürlich ausgeht. Aber Nordkorea war vor der Teilung ein Hochburg des Christentums, in der Tat. Und die Koreaner zählen ja vielleicht die meisten Heiligen außerhalb von Europa. Ja? Weil sie im 19. Jahrhundert stark unterdrückt wurden und viele Märtyrertod hingenommen haben. Insofern ist das eine sehr christlich geprägtes Land. Das war natürlich in Nordkorea, in den kommunistischen Nordkorea nicht so, aber auch die Familie Kim hat christliche Wurzeln. Ja? Also die Eltern von Kim Il-sung, dem ersten Diktator in Nordkorea, waren christlich. Also insofern gibt es da auch christliche Wurzeln und inzwischen versuchen sie durch die Kirchen mehr internationale Netzwerke auch zu erlangen.
Sie erforschen die deutsch-koreanische Beziehungsgeschichte. Es gibt ja viele Parallelen zwischen Deutschland und Korea. Vielleicht beginnen Sie einfach mal, welche aufzuzählen.
Ja, eigentlich gibt es mehr Unterschiede als Ähnlichkeiten. Aber die jüngste Zeitgeschichte ist so beeindruckend, dass das alles irgendwie überdeckt, nämlich die Teilung und der Kalte Krieg. Und vor allem die Koreaner sehen Deutschland als ein Vorbild, ja, weil sie die Teilung überwunden haben und so eine Vereinigung geschafft haben, was die Koreaner noch nicht geschafft haben. Insofern kommen viele Koreaner nach Deutschland zu lernen, um zu lernen, wie haben die Deutschen die Vereinigung bewerkstelligt. Man sagt nicht so stark wie zum Beispiel zwischen Japan und Deutschland, also ja, Japan wäre Preußen Asiens oder so. Solche Images gibt es nicht, aber die Koreaner sind sehr strebsam, sehr diszipliniert und das denken sie, sind auch die Deutschen.
Ja, Nord- und Südkorea wurden nach dem Zweiten Weltkrieg eben auch in zwei Besatzungszonen aufgeteilt. Was wir jetzt gerade erleben, medial wird sehr viel über die Annäherung berichtet. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich sehe das auch so. Es gab vor 10, 20 Jahren die Sonnenscheinpolitik, die erste große Annäherung zwischen Süd- und Nordkorea. Und die wurde jetzt in den letzten 8 Jahren oder 9 Jahren unterbrochen. Und mit dem neuen Präsidenten Moon seit 2018 sehen wir, dass eine neue Offensive in Nordkorea-Politik betrieben wird von Südkorea.
Die Präsidentin zuvor wurde abgesetzt wegen Korruption?
Genau. Und die auch also sehr wenig jetzt für die Annäherung zwischen den beiden Ländern getan hat auf dem Gebiet. Aber seit Anfang dieses Jahres sehen wir in der Tat sehr große und überraschende Annäherung.
Ist das auch eine Annäherung, die aus dem Volk passiert?
Zurzeit dominieren die Regierungen und die Staatsoberhäupte. Die Bevölkerung hat sehr wenig Kontaktmöglichkeiten zu den anderen Teilstaaten. Insofern kann man nicht sagen, dass die Bewegung jetzt vom Volk kommt. Aber es gibt große Unterstützung vom Volk für solche Annäherung.
Bei den Olympischen Spielen, das war ein besonderer Moment, als in diesem Jahr Nord- und Südkorea das erste Mal gemeinsam um Medaillen gekämpft haben. Hatte Sie das überrascht?
Ja, das hat mich überrascht, weil die Teilnahme selbst ja auch nicht ganz klar war. Und ich glaube, die Olympischen Winterspiele waren eine gute Gelegenheit, die Gespräche neu aufzunehmen. Es war natürlich für die Sportlerinnen und Sportler auch nicht immer angenehm, wenn sie sich jahrelang dafür trainiert haben und sich qualifiziert haben, plötzlich in einer anderen Mannschaft sich befindet oder womöglich ihre Stammplätze aufgeben müssten. Aber es war eine gute Gelegenheit, die Annäherung auf sportlicher Ebene erstmal anzuleiten. Und für die internationale Olympische Komitee war das natürlich auch wichtig, dass während der Spiele für Sicherheit garantiert wird. Ja. Und wenn die nordkoreanischen Spieler in Südkorea sind, könnte man davon ausgehen, dass sie keine Raketen schießen.
Sie reisen regelmäßig nach Südkorea. Wann waren Sie zuletzt da?
Jetzt im September.
Was haben Sie dort gemacht?
Ich war jetzt auf einigen Vorträgen und habe noch einige Gespräche mit Stiftungen geführt.
Und vor einem Jahr, wenn wir die Schlagzeilen uns nochmal zurückholen, wurde die Präsidentin Südkoreas abgesetzt wegen Korruption. Wenn Sie haben ja Kontakt zur Bevölkerung, können Sie das beurteilen? Hatte die Bevölkerung da großen Anteil? Es gab ja auch viele, die sogenannte Kerzendemonstration, ne?
Ja, ich glaube, dabei hat die Bevölkerung wirklich eine sehr wichtige Rolle gespielt und durch diese öffentlichen Demonstrationen, die regelmäßig stattgefunden haben und sehr friedlich mit Kerzen als Symbol, die wurden immer größer und haben sehr starken Druck ausgeübt auf die Politik und allgemein auch für die ganze Atmosphäre im Lande.
Die Präsidentin hatte viele Schmiergelder angenommen von all den großen Unternehmen, Hyundai, Samsung, Stahlhersteller. Das Thema Korruption ist aber auch gerade für Südkorea nichts Neues gewesen, ne?
Ja, das hat eine lange Tradition, ist die Kehrseite des rasanten Wachstums in Südkorea seit den 60er Jahren, könnte man sagen, weil die Industrialisierung ist in Südkorea bewerkstelligt worden, vor allem auch durch die enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik. Es gab so eine Art Kooperatismus. Der Staatspräsident hat eine Planwirtschaft geführt, wo er bestimmte Unternehmen auch für bestimmte Projekte auch setzen konnte. Und diese Tradition ist mit der Demokratisierung nicht ganz gebrochen worden. Und die Präsidentin Park Geun-hye ist ja Tochter von Park Sung-hye, des Militärdiktators. Und sie kommt sozusagen aus dieser Tradition und denkt, sie kann sich bedienen.
Wie hat sich denn dann vergleichsweise die Demokratisierung entwickelt in den vergangenen 10 Jahren, wenn wir da mal drauf gucken?
Ja, in den vergangenen 10 Jahren war das sehr schwierig. Die Demokratisierung mit der Direktwahl des Präsidenten, die 1987 errungen wurde. Es gab eine Transition von Militärdiktatur zu Zivilregierungen. Und vor 20 Jahren mit Kim Dae-Jung hat man eher mitteliberale Regierungen für 10 Jahre gehabt mit Nomuyon. Und dann kamen Konservative in den letzten 10 Jahren. Und da war es nicht so einfach, dass man die Errungenschaften der Demokratisierung so halten konnte. Es gab auch Rückschläge und die Korruptionsskandale sind nur ein Beispiel.
Und wie betrachten Sie jetzt die Annäherung zwischen Nord- und Südkorea? Einmal dieser große, mächtige Wirtschaftsriese, zu dem Südkorea geworden ist, und Nordkorea, was einfach in einer extrem schwierigen wirtschaftlichen Lage steht.
Ja, wirtschaftlich gesehen trifft das wahrscheinlich so zu. Allerdings sehen auch die Südkoreaner darin auch eine sehr große Chance, wenn die Grenzen geöffnet werden, wenn die südkoreanischen Unternehmen auch in Nordkorea produzieren können. Es gibt ja es gab einen Kaesong-Industriekomplex, wo die südkoreanischen Firmen in Nordkorea produziert haben, die inzwischen geschlossen worden ist. Aber die Südkoreaner hoffen darauf, dass das wieder geöffnet wird.
Raketentests sind das große Thema, Sanktionen sind das große Thema. Aber China schickt seit vielen, vielen Jahren die nordkoreanischen Flüchtlinge gewaltsam zurück von der Grenze. Sind die Menschenrechte und die Menschenrechtsverletzungen nicht das eigentliche Problem, über das niemand spricht?
Also über die Menschenrechtsprobleme in Nordkorea sprechen eigentlich viele. Und man sollte auch darüber sprechen. Nicht außer Acht lassen bei aller Freude der Annäherung, weil letztlich wird das System natürlich auch nur halten können international, wenn die Werte auch von Menschenrechten geachtet und geschätzt werden. Ja? Und,
sehen Sie da auch eine Annäherung?
Zurzeit wenig. Ja. Zurzeit muss man erstmal die Tür öffnen und das kleine Fenster dieser Möglichkeit jetzt erstmal auch nutzen, überhaupt die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Ich denke, der südkoreanische Präsident ist auf dem Gebiet jetzt erstmal ein bisschen vorsichtiger.
Überall in der Welt werden politische Eliten hinterfragt. In Südkorea, wo Sie kürzlich erst waren, ist das vermutlich auch nicht anders, oder?
Ja, das Vertrauen in die politische Elite ist bei der Bevölkerung nicht sehr groß. Wir sprachen ja vorhin über die Korruption. Gleichzeitig sieht man aber auch inzwischen sehr viel Hoffnung in den politischen Maßnahmen, die jetzt gerade ergriffen werden, vor allem zu Nordkorea.
Ja, vielleicht können Sie den aktuellen Präsidenten Moon Jae-in auch mal beschreiben.
Ja, Moon Jae-in war Sekretär von Nomuyon, Präsident Nomuyon, und im Blauen Haus. Er war Rechtsanwalt, hat in der Demokratisierungsbewegung viel gemacht und sozusagen, ich würde sagen, er ist so mitteliberal. Ja, man hätte aber, bevor er jetzt die ganze Maßnahmen für die Nordkorea-Politik angefangen hat, nicht gedacht, dass er sich so gut vorbereitet hätte auf die Außenpolitik.
Ja, die Annäherung zwischen Nord- und Südkorea ist ein Thema, was ihn sehr umtreibt. Er war auch damit angetreten. Jetzt auf der anderen Seite der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un. Wie beschreiben Sie ihn?
Man kennt ihn eigentlich nicht so gut. Inzwischen haben ihn ja viele persönlich getroffen und die würden ihn alle viel besser einschätzen können. Ich glaube, er ist ja in einer Dynastie aufgewachsen, in der dritten Generation, könnte man sagen. Er ist in jungen Jahren im Westen ausgebildet worden. Er ist also nicht nur in Korea, in Nordkorea, wir würden sagen, in einem verschlossenen Land aufgewachsen, in einem Althinterweltler, der die Welt nicht kennt. Er ist in sehr jungen Jahren an die Macht gekommen. Das ist auch natürlich für ihn eine sehr große Herausforderung. Aber wenn man jetzt die ganze Entwicklung sieht, denke ich, dass er einen sehr klaren Plan hat und dass er auch einen anderen Kurs fährt als sein Vater oder Großvater, dass er das Land öffnen möchte und große Reformen durchführen will.
Höre ich daraus, dass die Chancen für eine Annäherung zwischen Nord- und Südkorea niemals so groß waren wie heute?
Ja, vielleicht ist es so. Ich sehe in der Tat, dass die Chance jetzt sehr groß ist. Aber man darf auch nicht so optimistisch sein, weil es so viele Variablen gibt und nicht weiß, wie sich das entwickelt. Und daher muss man natürlich vorsichtig sein, aber wir sollten zumindest dieses kleine Fenster der Möglichkeit aufrechterhalten und nicht versuchen, irgendwelche Steine in den Weg zu legen.
Ja, es spielen natürlich auch China und die USA noch eine große Rolle. Donald Trump hat erstmal einiges für die Annäherung auch getan. Ein weiteres Treffen ist auch angekündigt. Wie ernst nehmen Sie diese Annäherungsversuche?
Die Teilung zwischen Nord- und Südkorea ist nicht durch die Koreaner selbst erfolgt. Nach dem Ende der Kolonialherrschaft durch Japan 1945 wurden die beiden Teilstaaten ja getrennt besetzt durch die Alliierten im Norden, die Sowjetunion, im Süden die USA. Der Krieg wurde durch die Koreaner selbst ausgelöst, aber die wurden wiederum nicht nur durch die Koreaner ausgefochten. Und auch der Waffenstillstand ist nicht nur von denen unterzeichnet. Insofern ist es sehr wichtig, dass die Nordkoreaner zu den USA eine gute Beziehung herstellt. Ja? Und Südkorea ist so abhängig, außenpolitisch sehr abhängig von USA, dass nur Südkorea allein ist, diese Annäherung allein nicht machen kann, ohne die Erlaubnis und Zustimmung der USA.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Koreanische Popmusik, K-Pop, Gangnam-Style, koreanische Küche. In den vergangenen Jahren scheint es einen echten Korea-Hype auch bei uns in Deutschland zu geben. Yoo-Sae Lee als Leiter der Koreanistikabteilung an der Uni in Tübingen. Wie können Sie sich diesen Hype erklären?
Das ist für mich auch ein Rätsel, warum Korea gerade so in ist. Ich glaube erstens, dass es eine Zirkulation gibt. Ja? Es gab ja in den 80er Jahren so also einen Hype an J-Pop und inzwischen gibt es so einen K-Pop-Hype, dass sich das so ein bisschen
Also von Japan jetzt rüber zu Korea.
Genau, ja. Und das passiert natürlich nicht automatisch. Und die südkoreanische Musikindustrie hat sehr viel investiert und hat auch geguckt, wie sie Anschluss findet und hat offensichtlich einen Code erschlossen, was international und global irgendwie wirkt. Ja.
Ja, auch gerade wirtschaftlich. Also wenn wir an die Handys denken, es heißt schon, bei den Koreanern haben 90% der Kinder eine Brille, weil sie die ganze Zeit vorm Handy hängen. Sie waren gerade in Südkorea. Wie sieht's aus?
Ja, also in der U-Bahn lesen sie keine Zeitung mehr, sondern sie schauen alle, jeder schaut auf sein eigenes Handy.
Das ist hier fürchte ich genauso.
Genau. Aber in Berlin gibt es noch Berliner Fenster, ja, habe ich in der U-Bahn gesehen. Aber auch, glaube ich, dieses Wirtschaftswachstum, Samsung, Hyundai, Kia, also was diese Industrieprodukte und Elektroprodukte stellvertretend sagen, ist, dass Koreas Position in der Welt natürlich jetzt eine andere ist als in den 70er und 80er Jahren. Und wenn die Handys heute benutzen, die Leute in Deutschland, wird das iPhone oder Samsung sein wahrscheinlich, eins von beiden oder LG noch. Insofern ist Korea auch im Alltag sehr viel präsenter als früher.
Mag das auch eine Ursache sein, warum das Studium der Koreanistik plötzlich so beliebt ist?
Ja, ich glaube, das ist sehr eng damit verbunden. In den vor 10, 15 Jahren hat man das nicht gehabt. Ja. Aber jetzt gibt es sehr viele Studieninteressierte, die Koreanistik studieren. Und ich denke schon, dass das sehr viel mit der koreanischen Welle zu tun hat, dass die jüngeren Leute, Jugendliche sich für Korea interessieren.
Was steht denn gerade bei Ihnen auf dem Lehrplan? Noch sind Semesterferien, aber nächste Woche geht's los. Mit welchem Thema dann?
Also für die Erstsemester fangen wir ganz traditionell mit der Einführung in die Koreanistik an. Und als erster Schock fangen wir mit der vormodernen Geschichte Koreas an.
Die lässt sich in zwei Sätzen nicht zusammenfassen.
Aber da wird auch gleich vermittelt, dass Korea nicht nur K-Pop ist.
Sie erforschen unter anderem koreanische Migrationsgeschichte. Nach dem Koreakrieg haben sich viele Koreaner aufgemacht, auch nach Deutschland. Was genau erforschen Sie da?
Ja, also allgemein sind ab den 60er Jahren Bergarbeiter und Krankenschwestern nach Deutschland gekommen. Deren Zahl ist nicht so hoch, ungefähr 20.000. Aber dieser Fall ist sehr interessant, weil das verschiedene Schlaglichter auf die ganze Migrationsgeschichte ein bisschen wirft. Erstens war Korea kein Land der Anwerberländer. Und daher waren die sehr strikt nach einem bestimmten Programm angeworben. Und die Bedingungen waren auch viel strikter. Die konnten zum Beispiel ihre Arbeitsorte nicht frei wechseln. Die mussten nach 3 Jahren zurückgehen und so weiter. Und trotzdem kann man heute sagen, dass diese Migrationsgeschichte ein Erfolg war. Also ich hatte vor einigen Jahren ein Projekt Musterschüler der Integration. Wenn man sieht, dass die binationalen Ehen in dieser Gruppe viel höher ist als sonst, dass die zweite Generation viel höheren Bildungsstand erreicht hat, dass sie in der Gesellschaft insgesamt viel integrierter ist, da könnte man sagen, okay, das sind die Musterschüler der Integration.
Was sind die Ursachen dafür? Sind das auch kulturelle Ursachen, warum die Migration so gut gelungen ist?
Ich glaube, den koreanischen Fall kann man natürlich nicht verallgemeinern, weil das eine sehr kleine und eine homogene Gruppe war. Aber ich glaube, das Ziel, erstens könnte man sagen, die Herkunft der Leute, obwohl die hier als Bergarbeiter und Krankenschwester gearbeitet haben, galten sie in Korea als aus dem Mittelstand kommend. Ja. Viele mit akademischen Abschlüssen sind nach Deutschland gekommen als Bergarbeiter, weil sie sonst keine andere Möglichkeit gesehen haben, ins Ausland zu gehen.
Das heißt, sie wurden von deutscher Seite auch anders betrachtet gleich?
Genau. Weil sie auch einen anderen Selbstanspruch hatten, was nicht heißt, dass sie auch so als solche akzeptiert wurden, weil sie im Bergwerken als Kumpel oder danach als Arbeiter in den Fabriken gearbeitet haben. Aber ihr Selbstanspruch war ein anderes. Dieser Ehrgeiz für die Bildung, für die zweite Generation, war sehr dominant in dieser Gruppe und das war, glaube ich, auch sehr wichtig für die zweite Generation. Andererseits könnte man sagen, dass diese Gruppe auch sehr gut integriert war, also intern sehr gut integriert war, also sehr große, gut vernetzte Selbstorganisationen aufwiesen.
Es gibt eine große koreanische Gemeinde in Frankfurt beispielsweise. Ich glaube, sogar 7.000 Koreaner leben dort. Wobei das ja auch immer etwas ist, wo man sagt, nee, man soll sich ja nicht abschotten, sondern es ist genau wichtig, sich unter all die anderen Menschen zu mischen. Das scheint dann da aber nicht zu funktionieren.
Genau, also das hat mich auch sehr überrascht. Dass wenn man die erste Generation interviewt, haben sie kaum deutsche Freunde, außer an Arbeitsplatz. Sie laden kaum Leute zu Geburtstagen ein oder werden eingeladen. Es gibt kaum in der Freizeit Kontakte zu Deutschen. Dafür sind sie aber sehr viel unter sich. Und ich glaube aber, dass diese migrantischen Selbstorganisationen insgesamt aber sehr viel beigetragen hat, dass sie als Gruppe in die Gesellschaft integriert. Weil diese Organisationen diese Leute aufgefangen haben, wo die Mehrheitsgesellschaft es nicht geschafft hat, auf die Bedürfnisse dieser Leute einzugehen. Und die Integration funktioniert vielmehr transgenerationell.
Sie haben Koreanistik, Philosophie und Politik in Berlin, Seoul und Erfurt studiert. Mit 10 Jahren kamen Sie, glaube ich, nach Deutschland. Wie groß war der Kulturschock?
Ja, also ich bin nach Berlin gekommen und Berlin in den 80er Jahren war sehr grau. Das war die erste Farbe, die mir aufgefallen ist. Und das Wetter, das war sehr regnerisch. Und ich habe mich sehr nach diesen prächtigen Farben, nach der Sonne in Korea zurückgesehnt.
Wie sind Sie dann auf Ihre Fächer gekommen, dass Sie sich für diese Kombination entschieden haben? Philosophie, Politik und Koreanistik, war das vielleicht auch ein wenig Heimweh, Koreanistik dann zu wählen?
Also zunächst wollte ich schon als Gymnasiast Geschichte studieren. Und das war mein Wunschfach. Und ich habe dann geguckt, was am besten dazu passt. Damals musste man ja 2 Nebenfächer noch wählen. Und ich habe für Philosophie und Politologie mich entschieden. Und Geschichte war damals eigentlich 99% nur deutsche Geschichte. In der Uni wurde ich aber auch in den Seminaren immer wieder gefragt, wie ist das eigentlich in Korea? Und ich konnte darauf eigentlich keine richtige Antwort geben, weil ich ja nie koreanische Geschichte studiert habe. Und so war ich ein Jahr an der Seoul National University, um koreanische Geschichte zu studieren. Und nach meiner Rückkehr habe ich dann just for fun mit der Koreanistik angefangen, um einfach mehr über Korea zu erfahren. Und dann hatte ich so viele Scheine beisammen, dass ich dann das gleich anerkennen
konnte. Konnte man es dann gleich durchziehen. Wir haben eben über die Musterschüler gesprochen. Die Koreaner gelten als Musterschüler in Sachen Integration. Inwiefern sind Sie denn selbst ein Beispiel dafür? Ihr Vater kam ja auch als Bergarbeiter nach Deutschland.
Ja, also man könnte mich natürlich auch in diese Kategorie packen. Aber wichtiger ist, mit diesem Begriff der Musterschüler nicht bestimmte Hierarchien aufzubauen. Okay, die Koreaner sind die Guten und die anderen sind die Schlechten. Was wir versucht haben mit dem Begriff ist zu sagen, dass die Integration nicht keine Einwegsache, Einwegstraße ist. Sogar bei den Koreanern, die musterhaft integriert sind, sind in der Gesellschaft noch nicht angekommen oder werden immer noch diskriminiert. Wenn es drauf ankommt, ist man plötzlich Asiate oder Koreaner. Wie schwer wird es den treffen, der von außen gesehen nicht integriert gilt? Ja? Der Schluss, den man daraus ziehen muss, ist, dass die Mehrheitsgesellschaft selbst sich viel mehr öffnen muss, sich auch bereit erklären muss, sich zu ändern, auf die Leute zuzugehen. Und Integration muss beidseitig ablaufen.
Sie haben über die christliche Mission während der Kolonialzeit in Korea promoviert. Man denkt bei Korea ja automatisch an Buddhismus. Das ist aber zu kurz gedacht, ne?
Ja, also Buddhismus ist eine sehr alte Religion in Korea. Aber die wurde in der Joseon-Zeit auch vom Neokonfuzianismus stark unterdrückt und vertrieben aus den Städten und Dörfern. Und heute sind die schönsten Tempelanlagen dafür in den Bergen. Ja. Aber das Christentum ist Ende des 18. Jahrhunderts durch die katholischen Missionare in China nach Korea gelangt und der Protestantismus Ende des 19. Jahrhunderts. Interessant ist, dass die Selbstmissionierung sehr stark war. Und,
warum waren die denn so offen dafür?
beim Katholizismus waren das konfuzianischen Gelehrten, die für praktische Schulen und Wissenschaft aus dem Westen offen waren. Und Ende des 9. Jahrhunderts waren sie sehr offen auf den Protestantismus, weil das Christentum als Symbol für die Zivilisation des Westens galt.
Also das heißt, das Christentum wurde politisiert?
War sehr stark politisiert und interessant ist auch, dass der Nationalismus stark sich vom Christentum schöpfte und das Christentum einen großen Beitrag für die antikoloniale Bewegung legte.
Und Helmut Redl aus Schorndorf, SWR1-Hörer, meldet uns ins Studio. Vielleicht können wir diese Frage an der Stelle gerade auch einbringen. Und er sagt ja, die Koreaner sind so gut integriert, weil sie keinen religiösen Wahn leben. Inwiefern halten Sie diese Aussage für glaubwürdig?
Das Christentum hat ein Riesenwachstum erlebt in den 60er, 70er und 80er Jahren. Fast parallel zur Industrialisierung und Wirtschaftswachstum in Südkorea. Und man könnte sagen, dass die dominanten Größen auch sehr fundamentalistisch ausgeprägt ist. Sie sind nicht wahnsinnig, ja, aber sehr konservativ.
Definiere Wahn, ja.
Es gilt da auch nichts zu verschönern. Aber gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich hat das Christentum doch bei der Demokratisierung und Verbreitung von bestimmten Werten doch einen Beitrag geleistet.
Wie ist es aktuell, wenn wir auf die Religionen in Nord- und Südkorea gucken? Gut, in Nordkorea hat es sich erledigt vermutlich.
Ja, in Nordkorea ist es schwierig, jetzt eine Aussage dazu zu treffen. Aber in Südkorea sind die größten Gruppen, glaube ich, das Christentum und der Buddhismus. Es gibt noch kleinere Gruppen. Und beim Christentum könnte man sagen, jetzt seit der Jahrtausendwende oder Jahrhundertwende ist das Wachstum nicht mehr so groß zu verzeichnen. Es stagniert eher und die Kirchen, die mit als Megachurch irgendwie die große Macht ausüben, die sind auch werden von der Gesellschaft sehr viel kritisiert wegen Korruption. Insofern ist eine neue Herausforderung für die Kirchen da.
Ja, und es bleibt also weiterhin spannend. Herzlichen Dank für diesen Exkurs in Sachen Korea. Yoo Se-li, alles Gute Ihnen.
Eins gehört.